Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Neue Ausgabe vom Breitband mit Martin Böttcher. Packen wir es an oder wie Olaf Scholz auf TikTok sagen würde?
Irgendwer muss die Arbeit ja machen und alles, was wir jeden Tag erleben, hat irgendwer gebaut, errichtet und als Handwerker, als Handwerkerin fertig gemacht.
Gar nicht so einfach, den richtigen Ton zu treffen, wenn man sich im Netz präsentiert. Wie das als PolitikerIn geht, bei TikTok junge Leute für sich zu begeistern, für die Politik und die Demokratie, das verraten wir heute. KI wird uns auch beschäftigen. Wir werfen einen Blick auf die Gegend, die in den nächsten Jahren führend werden will in Sachen künstliche Intelligenz. Nein, nicht das Silicon Valley, nicht Shanghai, sondern die arabische Halbinsel. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate stecken sehr viel Geld in die Sache und locken Investoren an. Künstliche Intelligenz soll unser aller Leben bald umkrempeln. Der Wettlauf um die neue Technologie, der ist in vollem Gange. Europa, da sind sich die meisten einig, hängt dabei mächtig hinterher. Die großen Player, die sitzen in den USA und in China. Und jetzt bringen sich auch noch die Golfstaaten in Position. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Geld und Energie haben beide im Überfluss. Mächtige Investoren gibt es auch. Wer die sind, was die wollen, das fasst Matthias Finger kurz zusammen.
Google, Microsoft, Amazon. Viele Tech-Riesen wollen neue Rechenzentren bauen. Künstliche Intelligenz frisst viel Cloud-Speicher. Doch wo sollen die Server stehen? Amazon beispielsweise setzt 5 Milliarden Euro buchstäblich in den Wüstensand in Saudi-Arabien, damit Kunden Daten sicher speichern können.
Saudi-Arabien könnte so zum weltweit größten KI-Investor werden. Diese Initiative zeigt nicht nur die Bemühungen des Landes, seine Wirtschaft breiter aufzustellen. Sie zielt auch darauf ab, Saudi-Arabien als einflussreicheren Akteur in der Geopolitik zu etablieren.
Wird Yasir Al-Rumayyan gern zitiert. Er ist der Chef des öffentlichen Investmentfonds PIF im saudischen Königreich und preist seine Heimat an. Überhaupt verfüge das reiche Land über den politischen Willen, solche Projekte durchzuziehen und üppige Finanzierungsmöglichkeiten. Deshalb solle noch in diesem Jahr ein Fonds für Investitionen in künstliche Intelligenz aufgesetzt werden. Geplantes Volumen 40 Milliarden Dollar. Das Geld soll in KI-Startups, aber auch in Datenzentren und an Chip-Hersteller fließen.
Die Fondsmanager führen bereits Gespräche mit Finanziers, allen voran Andreessen Horowitz. Das ist eine US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Riad möchte, dass Andreessen Horowitz jetzt ein Büro im Königreich eröffnet.
Stellt die indische Nachrichtenwebsite First Post besorgt fest. Andere Länder würden auch gern was vom KI-Kuchen abbekommen. Bisher galten die Vereinigten Arabischen Emirate als Technologieführer.
2020 öffnete in Abu Dhabi die erste Uni, die sich nur mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, weltweit. Und heute hat das Land sogar einen Minister für künstliche Intelligenz. All dies bedeutet mehr Arbeitsplätze sowie eine geringere Abhängigkeit vom Öl.
Das beeindruckt auch Sam Altman, den Geschäftsführer von OpenAI und ChatGPT-Entwickler. Um den weltweiten Chipmangel zu bekämpfen, will Altman auch in den Emiraten Geld einsammeln. 6,5 Billionen Dollar braucht er. Das ist das anderthalbfache unseres Bruttosozialprodukts. Mit der gewaltigen Summe will er am Golf eine Infrastruktur zur Chipherstellung errichten. Erfahrene Produzenten sollen dort GPUs bauen, das Gold der künstlichen Intelligenz. Saudi-Arabien möchte da gerne mitmischen.
Saudi-Arabien könnte so zum weltweit größten KI-Investor werden. Diese Initiative zeigt nicht nur die Bemühungen des Landes, seine Wirtschaft breiter aufzustellen. Sie zielt auch darauf ab, Saudi-Arabien als einflussreicheren Akteur in der Geopolitik zu etablieren.
Sagt KI-Podcaster Tony Wang. Ob die Rechnung aufgeht? Saudi-Arabien galt unter Investoren lange als Wackelkandidat aufgrund der unsicheren Menschenrechtslage. Vielleicht wird das ja mittlerweile als Vorteil angesehen. Dass Bedenkenträger der Zivilgesellschaft die Entwicklung künstlicher Intelligenz hemmen könnten, ist in Saudi-Arabien wohl unwahrscheinlich.
Wir haben es gerade gehört, Rechenzentren und KI, darin sehen die Länder der arabischen Halbinsel ihre Zukunft. Saudi-Arabien etwa möchte zum größten Investor in Sachen künstliche Intelligenz werden. Bis zu 40 Milliarden Dollar möchte das Königreich investieren. Welche Visionen stecken dahinter? Welche Pläne? Darüber habe ich mit Sebastian Sohns gesprochen, Islamwissenschaftler beim Think Tank Carpo, Experte für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Meine erste Frage, welche Strategie sieht er hinter den aktuellen und geplanten Investitionen in Sachen KI?
Saudi-Arabien sowie die anderen Golfstaaten stehen unter dem enormen Druck, ihre Wirtschaft vom Erdöl und vom Erdgas unabhängiger zu machen. Man ist sich zwar bewusst am Golf, dass das Öl nicht von heute auf morgen verschwinden wird, und man will eben auch viele dieser neuen Investitionen mit dem Ölgeld finanzieren. Und eine dieser neuen Sektoren, in die man reingehen will, ist künstliche Intelligenz, ist Digitalisierung und andere technologische Innovationsindustrien. Und das soll zum einen dazu führen, dass man sich A, wie gesagt, unabhängiger vom Öl macht, aber zum anderen eben auch der Welt zeigen, was man kann. Und der eigenen Bevölkerung zeigen, was man kann. Dass man eben nicht diese rückständigen, nur vom Öl finanzierten Scheichtümer ist, sondern dass man viel mehr ist als das, dass man Humankapital hat, dass man einsetzt, dass man kreativ ist, dass man innovativ ist. In Saudi-Arabien gibt es momentan wirklich eine große Dynamik, gerade im technologischen Bereich wirklich Grenzen sprengen zu wollen, dann eben sozusagen auch die alten Platzhirsche abzulösen oder sie zumindest herauszufordern in den USA, in Europa. Man sieht sich so ein bisschen auch als das neue Silicon Valley. Vielleicht haben Sie gehört von der Technologiestadt NEOM, die gebaut wird am Roten Meer in Saudi-Arabien. Das soll tatsächlich eben eines dieser Zentren werden, wo am Ende des Tages sich ganz, ganz viele schlaue Köpfe zusammensetzen, um wirklich die Welt von morgen zu designen. Und das ist, glaube ich, genau dieses Narrativ, das man am Golf auch der Welt entgegenbringen möchte, dass man modern ist, dass man aufgeschlossen ist für Technologie, dass man in technologischen Lösungen tatsächlich auch die Lösung sieht für die Probleme dieser Welt.
Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Image-Sache, man setzt sich auf den neuesten Trend, auf KI rauf, sondern das könnte wirklich so ein entscheidender Schritt sein in Richtung mehr Einfluss insgesamt in der Welt und vor allem auch in der Region?
Ja, ich denke schon. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir hier über autokratische Systeme sprechen, über Monarchien, in denen der Datenschutz anders und eben deutlich, sag ich mal, unbürokratischer gehandelt wird, als das bei uns der Fall ist. Das heißt, der Staat hat sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten, Kontrollmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, um es vielleicht positiv auszudrücken, aber eben natürlich auch Überwachungsmöglichkeiten. Und das nutzt man sehr stark am Golf. Man nutzt weiterhin die Aufgeschlossenheit der jungen Bevölkerungen, tatsächlich technisch sehr affin zu sein, sich auch mit AI und anderen Phänomenen auseinanderzusetzen. Und ich denke, da ist einfach eine große Symbiose vorhanden zwischen dem Wunsch der Menschen, in diesem Bereich auch weiterzugehen und eben auch dem politischen Ziel der jeweiligen Regierungen, das auch zu nutzen, um A, Technologie zu fördern, ja, aber eben auch, um ihre Macht zu stärken.
Um die Vorherrschaft in der Zukunft der künstlichen Intelligenz, da gibt es ja zurzeit einen klaren Zweikampf. Auf der einen Seite haben wir die USA, auf der anderen Seite China. Beide versuchen in Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten ihren Einfluss wettzumachen. Entstehen dadurch auch geopolitische Gefahren, gerade weil China vielleicht so als enger wirtschaftlicher Verbündeter Irans ist und größter Ölabnehmer? Und der China kann dann sozusagen an beiden Strängen der arabischen Welt ziehen, wenn man das mal so formulieren möchte?
Grundsätzlich ist das ja schon Realität. China ist seit über 10 Jahren für die meisten Golfmonarchien der wichtigste Wirtschaftspartner. Sie haben es gerade gesagt, wichtigster Abnehmer des iranischen Erdöls, strategischer Partner von Saudi-Arabien. Und hier geht es nicht mehr nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, hier geht es um Investitionen. Hier geht es um Kulturaustausch. Chinesisch ist mittlerweile Schulsprache geworden in Saudi-Arabien. Es geht auch um stärkere politische Einflussnahme Chinas. Man darf nicht vergessen, die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien ist in Beijing unterschrieben worden. Es ist zwar umstritten, wie einflussreich Chinas Rolle tatsächlich bei den Vermittlungsbemühungen war, aber am Ende des Tages war es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für beide Seiten, für Iran sowie für Saudi-Arabien, dass China mit an Bord ist, einfach weil man sich dadurch mehr Glaubwürdigkeit und mehr Verlässlichkeit auch erhofft hat, damit dieser Deal auch hält. Und demzufolge kokettiert man am Golf sehr stark eben auch mit diesen engen Beziehungen zu China. Man sagt aber gleichzeitig, es geht hier nicht um entweder oder, es geht immer um ein sowohl als auch. Man möchte auf der einen Seite mit China sehr eng zusammenarbeiten, unter anderem im KI-Bereich oder in anderen Bereichen. Man will aber gleichzeitig die engen Bindungen an den Westen nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist genau das, was man in Saudi-Arabien grundsätzlich am Golf derzeit sieht, einen sehr pragmatischen Opportunismus, in dem es darum geht, die nationalen Interessen zu vertreten, sich in einer multipolaren Weltordnung zurechtzufinden und zwischen den einzelnen Polen hin und her zu springen, so wie es einem gerade passt und so wie es auch für die eigenen Interessen am besten ist. Und ich glaube, diese gewisse Art und Weise, diese strategische Autonomie, die man am Golf sieht, gerade in der Rhetorik auch von Ländern wie Saudi-Arabien oder den Emiraten, die ist doch schon bemerkenswert, weil man dadurch schon Eindruck bekommt, wie sich das Selbstbewusstsein am Golf verändert hat und wie man seine eigene Rolle mittlerweile wahrnimmt. Nämlich nicht mehr als Bittsteller, sondern als jemand, der etwas anzubieten hat. Nicht nur Energie, sondern eben auch Ressourcen, andere Ressourcen, Humankapital, logistische Handelswege etc.
Wie schätzen Sie das denn ein? Was würde es für den Westen, für die liberale, demokratische Welt bedeuten, wenn so ein großer Teil der Infrastruktur und des KI-Kapitals der Zukunft von einem autoritären Staat kontrolliert wird, wie Saudi-Arabien, der dann zwischen dem Einfluss der USA und China wankt und der, wir erinnern uns, auch mal unliebsame Journalisten ermorden lässt, wie im Fall Jamal Khashoggi.
Datensicherheit spielt hier selbstverständlich eine enorme Rolle. Wo stehen die Server? Wie hat man Zugriff auf bestimmte Daten? Wer kontrolliert diese Daten? Das sind mit Sicherheit Fragen, die beantwortet werden müssen und wo ich mir schon vorstellen kann, dass Länder wie Saudi-Arabien einen strategischen Vorteil daraus ziehen wollen, wenn sie sich in diesen Bereichen sehr stark investieren und damit auch immer unersetzlicher werden. Am Ende des Tages geht es um Netzwerke, es geht um Abhängigkeiten. Es geht um Geld und es geht um Macht und alles das, was diesen Elementen nützt, nützt dann auch der jeweiligen Stabilität Saudi-Arabiens beispielsweise. Und ich denke, man ist sich im Königreich, aber auch grundsätzlich in der Region sehr wohl bewusst, dass man mittlerweile zu den Großen aufgeschlossen hat, dass man auch mit den großen Playern auf Augenhöhe diskutieren will und auch respektiert werden möchte. Und dass man eben in diesen Bereichen in diesen Bereiche vordringen möchte, um dann sich auch wirklich weiterhin auf der Landkarte zu platzieren. Das bringt Abhängigkeiten mit sich und das bringt vor allen Dingen auch zukünftig noch mehr kritische Fragen mit sich, wie wir im Westen, wie wir in Deutschland mit solchen problematischen Partnern umgehen. Auf der einen Seite ist es uns längst klar geworden, insbesondere nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass die Golfstaaten für uns wichtig sind als Energielieferanten. Habeck war in Katar, Scholz war in Saudi-Arabien etc. Das heißt, man sieht hier sehr wohl, dass es eine Notwendigkeit gibt, ob man will oder nicht, mit diesen Akteuren zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite möchte man sich nicht verkaufen und auf der anderen Seite möchte man dann eben auch kritische Themen und vor allen Dingen kritische Infrastruktur auch unter eigener Kontrolle behalten. Das ist ein Balanceakt, der wird in Zukunft noch sehr viel intensiver geführt werden. Je offensiver, auch je aggressiver die Golfstaaten in diese Sektoren reingehen, desto mehr müssen wir uns Fragen stellen, wie sind wir darauf vorbereitet? Wie sind wir gesetzlich darauf vorbereitet? Wie sind wir politisch darauf vorbereitet? Und was können wir dem entgegenstellen? Ich denke, am Ende des Tages muss man da einen Mittelweg finden und eben Nischen identifizieren, in denen man gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, aber eben auch Felder identifizieren, wo man sagt, nein, das ist eine rote Linie, da machen wir nicht mit, sondern da gehen wir unseren eigenen Weg. Und ich denke, das ist auch so etwas das, was Saudi-Arabien tut. Auch Saudi-Arabien möchte nicht in allen Bereichen mit Deutschland zusammenarbeiten. Da gibt es auch mittlerweile Vorbehalte. Das heißt, es ist auch längst nicht mehr so, dass eben jeder auf deutsche oder europäische Produkte oder Know-how wartet in der Region, sondern man geht da seinen eigenen Weg und das macht man eben auch mit einem relativ großen Selbstbewusstsein.
Wenn wir nochmal auf den anderen großen Konflikt in der Region gucken, jetzt gerade Israel und Iran, könnten die wirtschaftlichen Pläne der Saudis vielleicht sogar dazu beibringen, diesen Konflikt positiv zu beeinflussen, weil man vielleicht Ruhe in der Region braucht, damit man dort erstens die ganze Infrastruktur ansiedeln kann, damit man Kapital anlocken kann. Da ist ja so eine Krisenkriegssituation eher kontraproduktiv.
Absolut. Für Saudi-Arabien, auch für alle anderen Golfstaaten, ist das, was derzeit passiert in Gaza, zwischen Israel und Iran, im Roten Meer, absolut geschäftsschädigend. Es ist nicht nur ein emotionales und ein politisches Problem, sondern es ist eben vor allen Dingen auch eine Frage, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen kann, wenn Saudi-Arabien sich versucht, als Vorreiter einer modernisierten Wirtschaft in der arabischen Welt zu verkaufen und gleichzeitig um das Land herum alles in Schutt und Asche liegt. Das kann beides nicht miteinander funktionieren und dementsprechend drängt ja Saudi-Arabien sowie auch die anderen Golfstaaten darauf, die Lage zu deeskalieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es, und das ist tatsächlich momentan sehr schwierig, wenn es innerhalb der golfarabischen Staaten mehr Einheit gäbe, wie man vorgeht, um eben auch zu sagen, das ist unser Angebot. Es geht hier auch darum, eine Region wirtschaftlich zu stabilisieren. Und da können wir eben als Vorreiter bieten, dass das in vielen, vielen Ländern auch mit Interesse verfolgt wurde. In Ägypten zum Beispiel, in Jordanien, auch in anderen Staaten, im Irak, die einfach unter wirtschaftlichen Krisen leiden und die Golfstaaten brauchen, obwohl sie die nicht immer mögen. Aber das spielt dann häufig keine Rolle, sondern da geht es tatsächlich dann auch wirklich um politisches und wirtschaftliches Überleben und vor allen Dingen auch um Menschen, die in einer Region wirklich sehr stark benachteiligt sind, insbesondere außerhalb der Golfstaaten. Und hier hat Saudi-Arabien in der Vergangenheit auch immer schon versucht, das eigene Modernisierungsprogramm nicht nur als nationale Vision zu sehen, sondern eben auch als regionale Vision. Das ist bisher nicht wirklich mit Leben gefüllt worden, aber das Potenzial besteht. Und ich denke, dass, auch wenn das momentan etwas naiv klingen mag, das ist mit Sicherheit auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, den die Region hat, dass man sehr, sehr viele ähnliche Probleme hat. Wirtschaftliche Herausforderungen, man muss sich vom Erdöl unabhängiger machen, man hat mit dem Klimawandel zu kämpfen. Denken Sie nur an die katastrophalen Überschwemmungen, die wir gerade in Oman oder in den Emiraten sehen. All das sind Probleme, die sich nicht von Grenzen aufhalten lassen. Und dementsprechend gibt es zwar ein Bedürfnis in der Region, irgendwie miteinander zu koexistieren, aber die tief empfundenen und die tief verwurzelten Probleme und auch das gegenseitige Misstrauen, das ist momentan extrem stark und dementsprechend erleben wir gerade auch diese wirklich sehr, sehr brisante und angespannte Lage.
Sagt Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler beim Think Tank Kapo. Vielen Dank für das Gespräch. Erinnern Sie sich, vor kurzem, da gab es helle Aufregung, die AfD, die ist recht erfolgreich bei TikTok unterwegs, um für sich zu werben. Bei TikTok, wir wissen es, tummeln sich viele junge Leute und die anderen Parteien, die haben der rechtsextremen Partei dort lange das Feld überlassen. Man weiß nicht genau warum, aus Unkenntnis, Faulheit, vielleicht auch Unbeholfenheit, aber das ändert sich gerade. Eine Reihe von demokratischen Spitzenpolitikern hat den Hashtag ReclaimTikTok ernst genommen, eigene TikTok-Kanäle ins Leben gerufen, auch der Bundeskanzler. Er wirkt allerdings noch ein bisschen steif, um es mal vorsichtig zu sagen. Wie macht man das als Politiker, als Politikerin, bei TikTok glaubhaft und erfolgreich unterwegs zu sein? Darüber habe ich mit Johannes Hilje gesprochen, Politik- und Kommunikationsminister. Berater für verschiedene Parteien, Stiftungen und Unternehmen. Meine erste Frage an ihn: Wer macht das von den demokratischen PolitikerInnen ganz gut bei TikTok?
Tatsächlich hat mich zuletzt Agnes Strack-Zimmermann von der FDP positiv überrascht. Interessant finde ich das auch deshalb, weil die noch sehr skeptisch gegenüber TikTok war vor einigen Monaten. Da hat sie noch behauptet, dort könne man keine politische Kommunikation betreiben. Jetzt tut sie es selbst seit ungefähr 4 Wochen und macht das auch relativ gut, finde ich. Sie reagiert in ihren Videos auf andere Videos von Politikern, zum Beispiel vom Kanzler oder auch von Maximilian Krah von der AfD. Sie beantwortet Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern in ihren Videos. Sie hat in den letzten Tagen eine relativ hohe Reichweite, weil es auf einer Veranstaltung von ihr in Ravensburg Störer gab vor der Bühne. Und da hat sie relativ gut gekontert, unter anderem mit dem Argument, der Demonstrant solle doch froh sein, dass er nicht in Moskau stehe, denn dort würde er sofort einkassiert werden. Und daran sieht man, finde ich, aber auch ganz gut, wer jenseits von TikTok schlagfertig und rhetorisch gewandt ist, der hat auch auf dieser Plattform einen Vorteil. Und da finde ich, ist Strack-Zimmermann eigentlich ein gutes Beispiel.
Dieser Rhythmus und die Form der TikTok-Plattform, die werden immer wieder als Grund angegeben, warum Populismus und auch Halbwahrheiten besonders gut funktionieren. In der Kürze und in dieser Geschwindigkeit, da wären populistische Aussagen schneller zu produzieren, die würden mehr Likes und Interaktionen bekommen. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Wie geht demokratische, faktenbasierte Politik in schnell im TikTok-Format?
Politische Kommunikation auf TikTok ist ein Spagat zwischen einer Zielgruppen- und plattformgerechten Ansprache auf der einen Seite und einem Mindestmaß an politischer Komplexität und auch Seriosität auf der anderen Seite. Also ich glaube, Politiker müssen dort weder tanzen noch irgendwie die Sprache und das Verhalten der Jugend imitieren. Aber die Themen, die Interessen, auch so ein bisschen die Ästhetik und die Kommunikationsgewohnheiten von jungen Menschen, die muss man schon aufgreifen. Also es geht, um es auf einen Punkt zu bringen, um Relevanz für junge Menschen, die sich ja oft genug nicht wahrgenommen fühlen von der Bundespolitik und das auch aus guten Gründen. Und dann geht es aber auch um Emotion, weil bei TikTok ist ja eine extrem hohe Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Also man muss eigentlich in den ersten Sekunden des Videos schon so einen emotionalen Köder setzen, der dann eben diese Relevanz erzeugt für das Publikum und dann das Video weiterschaut, statt weiter zu swipen. Und da, glaube ich, erleben wir auf TikTok etwas, was wir auch auf allen anderen Social-Media-Plattformen schon gesehen haben. Da trifft eine Emotionspräferenz der Algorithmen auf eine Emotionsaversion der demokratischen Parteien. Und deshalb braucht es, glaube ich, so etwas wie Emotionen für Demokraten und das auch nicht nur auf Social Media, aber da im Besonderen.
Was ist denn dann TikTok genau? Ist das dann ja der neue Stand auf dem Marktplatz, wo man im Vorbeigehen so als User einen kleinen Eindruck bekommt, einen schnellen Spruch von einem Politiker und dann vielleicht darüber so eine Art persönlichen Kontakt herstellt?
Ja, ich habe diese Analogie zum Marktplatz auch schon selber öfter verwendet, weil ich finde tatsächlich, dass TikTok vom Prinzip her gar nicht so viel anders als bestimmte traditionelle Kommunikationsformen in der Politik funktioniert. Also es gibt tatsächlich diesen Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Man muss in Sekundenschnelle jemanden für sich selbst und die eigene Botschaft gewinnen. Aber eigentlich ist genau das auch die Situation auf einem Marktplatz, wo ja auch nicht die Leute hinkommen, weil sie am Infostand von einer Partei jetzt erstmal eine Viertelstunde reden wollen, sondern die machen da eigentlich ihre Geschäfte und Einkäufe und sind wahrscheinlich sogar ein bisschen im Zeitstress. Da muss man dann beim Vorbeigehen den Menschen überzeugen, doch mal kurz stehen zu bleiben und sich das anzuhören, was man zu sagen hat als Politikerin, als Politiker. Und im Grunde ist TikTok da sehr ähnlich, nur dass wir es hier natürlich nochmal im Speziellen eben mit einer ganz bestimmten Alterskohorte zu tun haben. Deswegen sage ich auch, es geht hier um Relevanz für junge Menschen. Und man sollte es, glaube ich, aber auch so verstehen, dass TikTok vor allem ein Türöffner für die Politik zur jungen Zielgruppe ist. Aber es ist der Anfang eben und nicht das Ende des politischen Gesprächs dort.
Olaf Scholz, der versucht das gerade, die ersten Videos. Ich sag mal, ich bin jetzt auch kein Jugendlicher oder junger Erwachsener mehr, aber mich hat's noch nicht so richtig überzeugt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ton ist, aber so ein oft genanntes positives Beispiel ist Heidi Reichinek von Die Linke. Sie ist schnell, sie ist wortgewandt, sie ist erfolgreich auch irgendwie auf ihre Art und Weise. Sie weiß, was Memes sind, sie hat so den richtigen Tonfall und bei ihrem Account, da fühlt sich dann Politik manchmal wie Stand-up-Comedy, mal wie ein Poetry Slam an, aber eben manchmal auch wie ernste Politik. Warum ist sie ein gutes Beispiel und warum nicht Olaf Scholz ein gutes Beispiel, wie man als Politiker bei TikTok unterwegs sein sollte?
Naja, ich glaube, Reichinek schafft es in Sachen Themen, aber auch Stil, diese Relevanz für junge Menschen herzustellen. Also das Cannabis-Gesetz war ein Thema bei ihr. Abtreibungsverbot war ein Thema bei ihr. Gendern war mal ein Thema bei ihr. Und dann macht sie, finde ich, etwas sehr Interessantes, was tatsächlich auch vielleicht Vorbild für andere Bundestagsabgeordnete sein könnte. Sie nutzt oftmals Teile aus ihren Bundestagsreden für ihre TikTok-Videos, aber nicht sozusagen längere Passagen, sondern nur einzelne kurze Aussagen und mischt sie dann nochmal mit vor der Kamera aufgenommenen Statements, um das so ein bisschen auszuführen, zu erklären oder eine Verknüpfung zu anderen Themen herzustellen. Also das finde ich sehr interessant, weil das heißt ja erstmal, dass über TikTok dann auch zumindest Teile ihrer Bundestagsrede eine viel größere Zielgruppe, ein viel größeres Publikum nochmal erreichen, als jetzt nur die Leute, die sich das im Plenum selbst anschauen oder anhören oder meinetwegen auf Phoenix noch. Und das sollte, finde ich, im Interesse der gesamten Politik sein, wenn Reden aus dem Bundestag ein größeres Publikum erreichen. Und bei Olaf Scholz, tja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieser Aktentaschenkult, der da so ein bisschen zelebriert wird auf dem Kanal, ob der tatsächlich auch über das Kanzleramt hinausreicht oder ob das vor allem irgendwie so ein interner Kult in seinem direkten Umfeld ist, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jungen Menschen tatsächlich diese Aktentasche nun so für das Kultobjekt halten, dass man da mehrere Videos drüber machen muss. Also aber ich glaube, Olaf Scholz.
Es ist natürlich trotzdem erstmal, mir kam es so als ein cleverer Schachzug daher, weil Olaf Scholz jetzt so auf jugendlich dort auftreten zu lassen oder als schlagfertigen, charismatischen Politiker, wir wissen, das ist er nicht. Deshalb dieser Umweg, immer so seine Aktentasche zu zeigen und er präsentiert, was da so drin ist und so, vielleicht eigentlich ein ganz guter Move?
Naja, es stimmt natürlich, dass Glaubwürdigkeit und Echtheit zentrale Merkmale von gelungener politischer Kommunikation sind. Und deshalb wäre es auch überhaupt gar nicht ratsam für Olaf Scholz, eben irgendwie jetzt einen anderen Stil aufzulegen und sich künstlich jünger oder frischer oder lustiger zu geben, als er eigentlich tatsächlich ist. Aber die Frage ist ja, übernimmt irgendwie diese Aktentasche diese Rolle von diesen Merkmalen, die Olaf Scholz offenbar nicht hat, um dann irgendwie junge Menschen besser anzusprechen können? Ich glaube eher nicht. Es gäbe ja auch durchaus Möglichkeiten für Olaf Scholz, so echt und authentisch zu bleiben, wie er ist. Das sollte er auch unbedingt. Und trotzdem vielleicht ein Stück weit interessantere und attraktivere Videos zu produzieren mit seinem Team, indem man vielleicht stärker auch andere Elemente einfließen lässt. Der Olaf Scholz, der 90 Sekunden in die Kamera spricht, der ist eigentlich dazu geeignet, dass das Publikum nach 1-2 Sekunden weiter swiped. Und da, glaube ich, kann man vor allem mit gestalterischen Elementen noch arbeiten.
Da scheint er noch Angst vor zu haben oder sein Team Angst vor zu haben. Das ist vielleicht wenig staatsmännisch, sage ich mal. Was Heidi Reicheneck natürlich so als Vorteil hat, sie ist in der Opposition, sie kann so richtig draufhauen. Und Olaf Scholz, ich hatte trotzdem das Gefühl, auch wenn er Themen anspricht, er verrät relativ wenig seine eigene Haltung dazu, sondern ist fast wie so ein neutraler Berichterstatter, der er aber gar nicht sein kann. Was erwartet uns denn vielleicht jetzt so angesichts des Superwahljahres? Was ist da noch möglich? Oder kommen die Versuche vielleicht zu spät?
Ich glaube, sie kommen hoffentlich noch gerade rechtzeitig, weil wir haben ja tatsächlich bei der Europawahl die Situation, dass Menschen ab 16 wählen können. Das heißt, genau diese Wählerinnen und Wähler sind dort zu erreichen. Und TikTok ist relativ gnädig gegenüber neuen Nutzerinnen und Nutzern. Also wenn man sich dort mit einem Kanal neu anmeldet, dann hilft der TikTok-Algorithmus einem erstmal dabei, auch eine größere Zielgruppe zu erreichen, jenseits der erstmal vielleicht kleinen Anzahl an Followern, die man hat. Aber nochmal vielleicht zum Kanzler zurück. Also ich glaube, man muss auch verstehen, dass sich die Kommunikationskultur auf einer Plattform durch die Politisierung der Plattform immer ein Stück weit ändert. Das haben wir auch auf anderen Plattformen erlebt, wie zum Beispiel Insta oder auch ganz früher Facebook. Und das heißt, es geht jetzt gar nicht nur darum, irgendwie das zu imitieren, was scheinbar populär ist auf der Plattform, sondern vielleicht tatsächlich so ein eigenes politisches Genre zu finden auf TikTok. Und da, glaube ich, ist aber erstmal vielleicht ein Grundsatz der politischen Kommunikation ganz wichtig, der nicht nur für TikTok gilt, dass man Menschen vor allem über die Werteebene auch anspricht. Also gar nicht nur irgendwie in technischer Sprache und die fachlichen Details eines Gesetzes zu erklären. Da schalten auch Menschen vorm Fernseher gedanklich sehr schnell ab, wenn sie das in einer Talkshow hören. Man muss Menschen über Politik auf der Werteebene ansprechen, weil Menschen bilden sehr stark über ihre Werte auch politische Einstellungen aus. Also sie versuchen immer abzugleichen, ob ein Politikvorschlag ihr eigenes Wertefundament eigentlich verwirklicht. Und das ist vielleicht etwas, wo man auch irgendwie die Ansprache auf TikTok so ein bisschen hinlenken könnte.
Sagt Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater. Vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben hier bei Breitband noch ein bisschen bei TikTok und den anderen großen Social-Media-Plattformen. Das sind ja nicht nur Unterhaltungskanäle, sondern auch Ratgeber in allen möglichen Notlagen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene wollen wissen, wer sie sind, warum sie sich fühlen, wie sie sich fühlen. Und auf Social Media finden sich zahlreiche Videos, in denen junge Menschen von zum Beispiel ihren psychischen Erkrankungen sprechen. Nicht immer gibt es eine offizielle Diagnose durch eine Psychotherapeutin oder Psychiaterin. Schnell kann man sich bei der Frage ertappen, habe ich das vielleicht auch? Es scheint, als erlebten manche psychische Erkrankungen einen regelrechten Hype. Theresa Sickert hat sich das Phänomen angeschaut.
Ich glaube, ich habe ADS. Guck mal, das ist jetzt nicht diagnostiziert, deswegen nimm nicht mein Wort. Ne? Aber meine ganze For You-Page ist voll mit Videos, wo ich mir denke, wow, ich relate. Und dann kommt am Ende des Videos immer so, ja, das ist ein Zeichen davon, dass du ADS hast.
Wie diesen TikTok-Nutzer geht es vielen. TikTok, YouTube und andere Plattformen sind voll mit Psycho-Content. Videos titeln 5 Dinge, die Anzeichen für Autismus sind. Oder es geht um die Nimm-ein-Finger-runter-Challenge. Desto mehr Finger man runtergezählt hat, desto eher ist man depressiv, autistisch oder zum Beispiel toxisch.
Mach einen Finger runter, toxische Situation. Mal sehen, wie toxisch du bist. Mach einen Finger runter, wenn du dich manchmal grundlos mit Menschen streitest.
Ein anderes 34-Sekunden-Video bei TikTok verspricht, hier ist ein Test, um festzustellen, ob du ADHS hast.
Here's a test to see if you have ADHD. Let's find out.
Ein Viereck aus blauen Kreuzen beginnt sich zu drehen. Ein grüner Punkt leuchtet mittig auf, darum weitere gelbe. Wer es nicht schafft, sich nur auf den grünen Punkt zu fokussieren und die anderen Punkte auszublenden, habe ein Konzentrationsproblem. Einige Ärzte und Psychotherapeuten warnen davor, solchen Selbsttests auf Social Media zu viel Bedeutung beizumessen und sich selbst zu diagnostizieren. Die kurzen Tests würden eine offizielle Diagnose einer Expertin nicht ersetzen. Gerade im Jugendalter seien schwankende Gemütszustände normal. Das dürfe nicht unnötig pathologisiert werden. Die TikTokerin Sarah Nathalie hat sich selbst als Autistin diagnostiziert und sieht die Sache etwas anders.
Manche denken bei Selbstdiagnose dran, ich gucke 2 TikToks und dann denke ich, ich habe ADHS. Ich würde aber behaupten, die allerwenigsten, gerade bei autistischen Menschen, die haben ja eine sehr, sehr hohe Intensität, wenn dann mal ein Thema das Interesse quasi gefangen hat. Und deswegen glaube ich, dass meistens das sehr, sehr gut recherchiert ist. Und zweitens ist Selbstdiagnose meistens im Erwachsenenalter überhaupt der Auslöser, dass man eine offizielle Diagnostik kriegt.
So ist es auch bei Sarah Nathalie. Nach ihrer Selbstdiagnose meldete sie sich in einem Autismuszentrum. Hier wurde ihr Verdacht bestätigt. Ihr erster Verdacht auf Autismus entsteht bei der Lektüre eines Buchs. Schattenspringer, wie es ist, anders zu sein, der Asperger-Autistin Daniela Schreiter.
Und dann ging es runter in das Hasenloch der Recherche und genau, dann habe ich mich informiert, überall in Büchern, im Internet und Videos geschaut. Im Grunde genommen habe ich, glaube ich, alles gemacht, was man an Online-Tests findet, auf Deutsch, auf Englisch.
Die gesundheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema psychische Gesundheit hat zugenommen. Ein Forschungsbericht über die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu psychischen Störungen aus dem Jahr 2023 kommt zu dem Schluss, dass psychische Probleme und leichte bis mittelschwere psychische Krankheiten heute leichter kommunizierbar sind als noch vor 20 oder 30 Jahren. Auch im Netz ist das Thema entsprechend stärker vertreten. Allerdings unterscheiden sich die Inhalte stark in ihrer Qualität und Seriosität. Neben den Risiken sieht Claudia Lampert, Senior Researcher Mediensozialisation und Gesundheitskommunikation am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, aber auch Chancen für Menschen mit psychischen Problemen.
Weil man plötzlich irgendwie den Eindruck hat, okay, da gibt es jemanden, dem geht es genauso wie mir und die Person kann etwas verbalisieren, was für mich vielleicht vorher völlig abstrakt und diffus war. Und plötzlich habe ich das Gefühl, etwas beim Namen benennen zu können. Und das kann für viele eben durchaus eine wertvolle Unterstützung und Orientierungshilfe sein.
Für die TikTokerin Pantera bot der Content über Autismus tatsächlich eine wichtige Orientierung. Sie erhält 2014 eine Verdachtsdiagnose für Autismus, der zunächst nicht weiter nachgegangen wird. Während der Pandemie verschärfen sich ihre Probleme. In den sozialen Medien findet sie Hilfe.
Ich wusste anfangs gar nicht, dass man sich selbst diagnostizieren kann. Das war etwas, was ich tatsächlich durch TikTok zum Beispiel erfahren habe, weil ich dachte halt auch, man geht zum Arzt und lässt sich dann diagnostizieren. Und dann habe ich halt gesehen, dass, wenn man es richtig recherchiert, kann man sich tatsächlich selbst diagnostizieren. Aber ich habe halt noch mehr Probleme, wo ich halt Hilfe brauche. Und diese Hilfe bekomme ich halt nur, wenn ich die Diagnose habe. Ich stehe seit dem 17. Oktober 2022 schon auf einer Warteliste für eine Diagnose. Es dauert in Deutschland halt nur ziemlich lange, bis man drankommt. Und 2021 habe ich mich dann persönlich selbst diagnostiziert und 2023 habe ich das dann öffentlich gemacht.
Der Mangel an Therapieplätzen in Deutschland trägt dazu bei, dass Menschen nach Hilfe im Netz suchen.
Die intensive Beschäftigung mit psychischen Krankheiten birgt aber auch ein Risiko, erklärt Claudia Lampert. Der Algorithmus sorgt dafür, dass das Thema dauerpräsent bleibt.
Sobald man einmal irgendwie dann sich ein Video anschaut, weil einen vielleicht das Thema gerade packt, führt das ja schon dazu, dass einem dann ähnlicher Content angeboten wird und das tatsächlich eben auch in Dauerschleife, was ja dann auch nochmal gewisse Verstärkungseffekte mit sich bringen kann und im negativen Fall auch dazu führen kann, dass man sich ständig sogar Gedanken um dann dieses Krankheitsbild macht.
Die Social-Media-Algorithmen können ein Verstärker für negative Emotionen sein und so zu psychischen Krankheiten führen. Für Erziehungsberechtigte ist es daher wichtig, über das Internetverhalten ihrer Kinder im Gespräch zu bleiben. Denn das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich gut über Gesundheitsthemen zu informieren. Es gibt auch viele seriöse Quellen. Der persönliche Austausch über Social Media kann dabei unterstützen.
Und das ist halt etwas, was ziemlich ermutigend war. Und auch zu hören, dass manche Leute auch eben so ein Problem damit hatten, diagnostiziert zu werden oder ernst genommen zu werden. Und dann noch andere Quellen zu bekommen, wie man sich am besten selbst diagnostizieren kann, wie man Tests machen kann, auch Quellen, wie man sich offiziell diagnostizieren lässt. Das war wirklich alles mit drin. Also all das, was man gerne für ein Schulprojekt hätte, gab es sozusagen auf TikTok oder auf Instagram.
Nicht alles gut, was man im Netz zu psychischen Problemen findet, aber eben auch nicht alles schlecht. Das war Breitband. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an die Redaktion. Die haben Jochen Dreier und Vera Linz übernommen. Und dann bis zum nächsten Mal.